willst dein Tier besser verstehen? Oder du möchtest mit deinem Tier noch glücklicher sein? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Tierisch gut verstehen, der Podcast rund um Mensch und Tier. Im Internet zu finden unter www.tierischgutverstehen.de. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Tierisch gut verstehen. Heute nochmal ein Podcast eher für die Pferdemenschen unter euch. Und zwar möchte ich heute über ein Thema sprechen. Ich fange anders an. Ich hatte ja eine Umfrage gestartet dazu, ob Interesse herrscht an dem Thema Pferde und freiwillige Arbeit mit dem Pferd. Und da kam überwiegend sehr positives Feedback. Die meisten von euch, die mir geantwortet haben, die haben entweder schon eine gute Beziehung zu ihrem Pferd oder eben wollen ein paar Kleinigkeiten ändern. Und ich wollte jetzt eben dann, und haben aber Interesse eben an Artikeln, Podcasts, Videos. Zu Videos bin ich noch nicht gekommen, die kommen aber noch nach. Aber das ist für mich eben einfach aufwendiger zu realisieren als ein Podcast zum Beispiel. Und leider werde ich auch selten fotografiert, wenn ich mit meinen Pferden was mache, weil ich in der Regel das ganz alleine mache und froh bin, wenn überhaupt mal jemand da ist, meine Schwester oder so, die manchmal ein bisschen mitguckt und so mit Ideen hat. Aber wir sind alle nicht so die Fotomenschen. Das muss ich mir jetzt unbedingt mal angewöhnen, dass ich hin und wieder mal frage, ob jemand fotografieren kann. Und auch mitfilmen natürlich. Also, jetzt soll es aber darum gehen, um eine Grundannahme, die ich, ganz am Anfang stand die bei mir. Und die möchte ich gerne mit dir teilen, um klarzumachen, wo komme ich her, aus welcher gedanklichen Richtung komme ich, was beherrscht ganz grundlegend mein Verhältnis zu meinen Pferden. Und zwar möchte ich heute über den Punkt der Macht sprechen. Als ich angefangen habe, das anders zu sehen, umzugehen mit meinen Pferden, da war ich an dem Punkt, an dem ich mir unglaublich ohnmächtig vorkam. Also ich hatte das Gefühl, erstmal hatte ich tatsächlich Angst vor Waterloo, vor meinem Pferd. Ich hatte das Gefühl, ich bin machtlos, ich kann nichts machen, der macht, was er will, der reißt sich los, er lässt sich vieles nicht gefallen, er würde zur Not über Zäune gehen, das hat sich mehrfach bewahrheitet, wenn man ihn zu irgendwas zwingen will. Das heißt, ich hatte keinen Ansatzpunkt, wie kann ich mit ihm umgehen, wie kann das jetzt überhaupt funktionieren, was kann ich tun. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass dieses riesige Pferd und ich bin ganz klein und arm daneben und kann gar nichts machen. Und ich weiß, dass es eben Menschen da draußen gibt, die tatsächlich einfach Angst auch vor ihren Pferden haben oder dem, was mit Pferden passieren kann. Und Pferde sind große Tiere, Pferde sind nicht per se gefährlich, aber natürlich potenziell gefährlich, dadurch, dass sie so groß sind, dass sie dieses Gewicht haben, dadurch, dass sie uns mitziehen können und so weiter. Von daher sind Ängste da durchaus berechtigt natürlich, aber müssen eben ihren bestimmten Platz haben. Die Angst, die ich vor Waterloo hatte, war zu groß und hat auch eben dazu geführt, dass ich nicht mehr handeln konnte. Und ich hatte eben immer das Gefühl, ja, er macht mit mir, was er möchte und ich kann nichts dagegen tun. Und dann habe ich meine Sichtweise ändern müssen. Denn zwischen Pferd und Mensch gibt es ein riesiges Machtgefälle, aber das ist keinesfalls zugunsten des Pferdes. Natürlich gibt es sogar eher sporadisch Pferde, die sich wehren, die gefährlich für den Menschen werden, aber das ist überhaupt nicht die Regel. Die Regel ist, und selbst der Mensch, der eins dieser wehrhaften Pferde hat, unterliegt dieser Regel, der Mensch hat alle Macht über sein Pferd. Und wenn du jetzt sagst, naja, weiß ich nicht so richtig, so war ich am Anfang auch, habe gedacht, naja, stimmt das wirklich? Lass es uns genauer betrachten. Ich entscheide, steht mein Pferd im Offenstall oder in der Box. Fürs Pferd ist das eine folgenschwere Entscheidung. Aber ich treffe sie. Ich entscheide, welches Futter das Pferd bekommt. Auch das kann fürs Pferd schwere Folgen haben. Ich entscheide. Den Sattel entscheide ich. Trense, Zäumung, Gebiss entscheide ich. Die Gefährten, naja, die ergeben sich automatisch aus dem Stall, oder? Also meine Entscheidung als Mensch. Und das war mir dann schnell klar, na klar, der Mensch da die Macht. Aber da bemühen wir uns ja fürs Pferd zu gucken, so pferdegerecht wie möglich zu sein und so weiter. Das heißt, da haben wir ein relativ gutes Gewissen. Aber es geht ja weiter. Und es ist so viel weitreichender bei Pferden. Denn ich entscheide über gesundheitliche Aspekte, was bei Pferden oft auch ein Kostenpunkt ist. Ich entscheide eben, wird eine OP gemacht bei einem Pferd und bei Pferden werden OPs und so weiter. Natürlich entscheide ich das bei meinen anderen Haustieren auch. Oft sind es aber andere Kostenfaktoren. Das heißt, bei Pferden wird da oft dann eher zu Ungunsten des Pferdes entschieden, weil einfach finanziell auch gar nicht alles machbar ist, was man machen könnte. Ob das immer schlecht ist, ist nochmal ein anderer Punkt, aber ist eben auch ein Punkt. Ich entscheide zum Beispiel, bin ich für Barhuf oder bin ich für Hufeisen? Und dann hat mein Pferd kein Mitspracherecht, dann werden da im Zweifelsfall die Eisendinger drauf genagelt. Und oft auch mit viel zu wenig Hintergrundwissen von Seiten der Menschen, oft weil man es schon immer so gemacht hat oder weil das Pferd eben einfach beschlagen bei einem ankam. Aber es reicht noch viel weiter, denn Pferde sind nicht wie unsere Haustiere. Ich kann nicht zum Tierarzt gehen und sagen, so, mein Hund macht ein bisschen Probleme, schläfern Sie mal ein. Das macht kein Tierarzt der Welt. Hoffentlich, aber davon gehe ich fest aus. Wenn ich beschließe, mein Pferd zum Schlachter zu bringen, dann ist das so. Da sind Pferde dann eben doch auch noch eher Nutztiere. Es werden Fohlen geschlachtet. Die haben ihr Leben nicht mal begonnen und die gehen zum Schlachter. Und das ist so. Punkt. Und ich darf das entscheiden, wenn ich als Besitzer das entscheide. Mein Pferd ist als Schlachtpferd eingetragen, hat also keine Medikamente bekommen und so weiter, die das verhindern würden, dann lasse ich den eben schlachten. Das ist legitim. Pferde werden so oft verkauft. So oft werden ja Hunde und so weiter nicht verkauft. Wenn ich mir überlege, wie viele Besitzer, Vorbesitzer im Schnitt unsere Pferde hatten und wie viele unsere Hunde und Katzen hatten natürlich keinen Vorbesitzer, obwohl, also meine Katzen kommen aus dem Tierheim, aber trotzdem. Also die hatten vielleicht einen Vorbesitzer da, wo sie eben dann zur Welt gekommen sind. Und dann sind meine Katzen eben zum Beispiel im Tierheim direkt als junge Katzen gelandet und dann bei mir. Und meine Hunde hatten auch alle einen Vorbesitzer. Klar ist es da manchmal anders, aber ein Hund, der durch 3-4 Hände gegangen ist, das ist eher eine Seltenheit. Bei Pferden ist das nicht so selten. Also Zabernack hatte 1, jetzt muss ich kurz rechnen, 5 Vorbesitzer oder so, ungefähr. Ich glaube, 5 waren es, die eingetragen waren. Das heißt, möglicherweise waren da noch andere dazwischen, die nicht eingetragen waren. Und der war 11, als er zu mir kam. Das ist viel. Klar, Pferde werden alt. Aber Pferde werden auch oft verkauft. Ich habe das gerade neulich im Bekanntenkreis erlebt. Da wurde ein Pferd zu langweilig. Die ist zu lieb. Die ist so lieb. Nee, das ist jetzt nichts mehr. Die verkaufe ich jetzt. Das ist legitim. Bei Hunden wird man da viel kritischer beäugt oder bei Katzen. Das sind Familienmitglieder, aber Pferde, die sind so ein Zwischending irgendwie. Ich weiß, du hörst mir hier zu, für dich sind sie wahrscheinlich wie für mich kein Zwischending, sondern Familie, Freunde, Partner. Aber da draußen ist es oft so anders. Und unsere Pferde, wenn die zu uns kommen, sind oft auch nicht gerade noch ganz jung, sondern sind auch schon geprägt durch dieses. Haben erlebt, wie sie irgendwo ankommen, wie sie wieder verkauft werden, wie immer über sie bestimmt wird. Über ihren Kopf hinweg, wie sie einfach mit Boxennachbarn, mit Weidegenossen zurechtkommen müssen, wie der Platz begrenzt ist, wie sie nicht mehr laufen können und sich Kräuter suchen können, was sie gerade bräuchten. Hey, da ist der Zaun, das Ende der Welt. Wenn sie Glück haben, wenn sie Pech haben, stehen sie oft in der Box. Viele, viele Stunden. Und der Mensch mutet ihnen das zu. Und dann darüber hinaus, das sind sozusagen die Rahmenbedingungen, und dann kommt der Mensch und will reiten, weil so ein Pferd ist groß und es kostet eine Menge Geld. Da darf man Reiten erwarten. Und wenn ein Pferd nicht mehr funktioniert, das Gleiche, oder? Wie oft werden Pferde dann abgegeben als Beistellpferd? Naja, behalt's doch selber. Warum soll jemand anders das unreitbare Pferd nehmen als Beistellpferd, damit dieser Mensch dann wieder ein reitbares Pferd hat? Das habe ich so oft erlebt, gerade in Zeiten des Internets. Man bekommt das immer wieder. Die Menschen geben ihr Beistellpferd ab, damit sie wieder eins haben können, dass sie reiten können, dass sie benutzen können. Das ist die Welt der Pferde. Das ist das, wodurch Pferde oftmals geprägt sind. Das ist das, was Pferde erleben, mitbekommen. Was sich in ihrem Bewusstsein und Unterbewusstsein verankert. So wird mit Pferden oft noch umgegangen. Und ja, noch viel schlimmer. Wenn der Reiter beschließt, hey, Rollkur ist in Ordnung, für 10 Minuten natürlich nur, dann ist das in Ordnung und dann muss das Pferd das aushalten. wenn der Reiter beschließt, ein Pferd darf bestraft werden, darf einen Gärtenhieb bekommen, dann ist es in Ordnung. Das ist das, was Pferde erleben, was sie mitbekommen. In die Umgebung, in der sie aufwachsen, die Umgebung, in der sie geprägt werden. Sie erleben, wie sie als Fohlen festgehalten werden und Hufe geben sollen, Halfter auf und ab. Schon da geht es ums Funktionieren. Natürlich, um es für den Menschen gefahrloser zu machen. Aber ganz darum, ist es eigentlich richtig, was wir da tun? Ist es wirklich richtig, was wir da tun? Und damals, als ich so geprägt war, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ich bin machtlos und wortlos ganz mächtig, da hat Imke, eben die Autorin dieses Buches, das ich so sehr liebe, Selbstbewusste Pferde, zu mir gesagt, naja, du hast die Macht doch. Du kannst doch entscheiden. Du gehst durch die Zäune durch, vor denen er stehen bleiben muss. Du kannst ihn zu Monty Roberts auf Tournee geben, wenn du das möchtest. Kannst ihn vor zigtausend Menschen vorführen lassen, damit er wieder funktioniert. Du bist es doch, die Macht hat in Wahrheit. Und ganz langsam ist es dann in mein Bewusstsein getröpfelt. Und ganz langsam, und der erste Schritt war das für mich, war es, zurückzutreten. Und wenn dann ich mit meinen Pferden etwas machen möchte, ihnen den Raum zu geben. Zu gucken, okay, du bist so eingeschränkt, weil du bei mir bist. Du bist so eingeschränkt, weil du ein domestiziertes Pferd in dieser Welt hier bist. Bei uns in Deutschland mit wenig Platz und so weiter. Was kann ich jetzt in dieser Stunde, die ich Zeit für dich habe, für dich tun? Was können wir tun? Was brauchst du jetzt? Und das war der erste Schritt. Von meiner Macht abgeben. Natürlich freiwillig. Keine Frage, das ist immer, die Pferde bekommen diesen Raum von uns freiwillig. Und ich habe so oft gesehen, wie Sachen in der Pferdewelt deklariert sind als für das Pferd, die ich so gar nicht so empfunden habe. Deswegen bin ich da so vorsichtig geworden und so enthalte mich da so und habe viele neue Entwicklungen auch fast gar nicht oder sehr spät erst mitbekommen, weil ich gar keine Lust mehr auf diese Pferdewelt hatte, die so oft pro Pferd argumentieren und so wenig pro Pferd handeln. Wirklich pro Pferd. Wirklich für all die Pferde da draußen, die nicht reitbar sind, die sich auch gar nicht benutzen lassen wollen vielleicht mehr. Für die wird oft so wenig getan, außer sie da wieder reinzukriegen, wenn irgendwie möglich. Klar, oft mit sanften und freundlichen Methoden. Aber geht es darum wirklich? Kann es wirklich darum gehen, möglichst freundlich und sanft zu sein? Oder darf es nicht auch mal darum gehen, dem Pferd ein Stück Eigenmächtigkeit zurückzugeben und zumindest diese Zeit auf dem Reitplatz, die ich mit dem Pferd da verbringe oder der Halle oder auf der Weide oder beim Spaziergang, mich zurückzustellen als Mensch und zu sagen, hey, was brauchst du gerade? Können wir auf Kräutersuche gehen? Brauchst du gerade was? Können wir was für deinen Rücken machen? Hast du gerade Rückenschmerzen? Möchtest du gekratzt werden, gekrault werden? Möchtest du lernen, selbstbewusster zu sein? Brauchst du das gerade, um in der Herde, in die ich dich reinstecke, zurechtzukommen? Was kann ich für deinen Körper tun? Was kann ich für deine Seele tun? Was brauchst du jetzt? Und mir ist es eben nach und nach immer leichter gefallen, diesen Raum für die Pferde freizumachen. Je mehr mir klar wurde, ja, sie müssen sich meinen Entscheidungen beugen. Die Weiden, die wir haben, das sind unsere Entscheidungen. Ob wir noch eine dazu suchen oder nicht und so weiter, wie viel Platz wir haben, das ist alles meine Entscheidung. Das ist alles freiwillig. Von Menschenseite aus betrachtet. Und das Pferd muss mitmachen. Es hat wenig Wahl. Und die meisten Pferde wissen das, glaube ich. Die haben das von klein auf gelernt. Wenn ich mir überlege, was die Fohlen alleine in dem halben Jahr, dass sie meistens nur bei der Mutter bleiben, vor allen Dingen, wenn sie eben richtig gezüchtet wurden, an Verpflichtungen haben, an, da müssen sie auf Shows, dann müssen sie vorgeführt werden, dann müssen sie am Gurt laufen können. Und alleine, wie das beigebracht wird, ist oft kein besonderer Spaß fürs Fohlen. Mittlerweile mag es anders sein, aber das, was ich in dem Bereich erlebt habe, ist nicht immer schön. Ich habe erlebt, dass Fohlen schon bei den ersten Schmiedeversuchen dann wirklich hingelegt wurden, um eben zu zeigen, dass sie sich nicht wehren dürfen und so. Und ich glaube, es gibt so viele andere Wege, aber ich glaube, dass oft noch diese alten Wege benutzt werden, zumindest hier bei uns, auf dem Land. Und ich glaube, dass viele Pferde einfach schon sehr genau wissen, wenn sie auch jung sind, dass sie sehr wenig Mitspracherecht haben, gar keins, und dass sie sehr wenig Macht haben, auch über den eigenen Körper, denn auch den unterwerfen wir uns ja immer mehr und immer heftiger. Und ich freue mich, dass es immer mehr Gegenbewegung gibt und du gehörst wahrscheinlich auch dazu, wenn du hier zuhörst. Und ich, wie gesagt, mein erster Schritt war eben wirklich ganz bewusst, meinen Pferden Raum zu geben, Raum für ihren Ausdruck, Raum auch ihre Antwort zu hören. Und ja, am Anfang kann das manchmal bedeuten, dass ein Pferd sagt, nö, ich will nicht mehr, lass mich in Ruhe. Und vielleicht sagt es das 3 Tage, vielleicht sagt es das 3 Wochen. Und ich habe die Pferde immer gelassen, habe das einfach angenommen, habe gesagt, ja, okay, dann, okay, ich setze mich einfach zu dir. Und habe diese Langsamkeit auch zugelassen, habe Zeit zugelassen. Habe dem Pferd die Zeit gebraucht, die es braucht, um wieder Verbindung zu mir aufzunehmen. Denn nicht nur ich als Person bin ja auch gemeint, sondern auch ich als Mensch. Wieder Verbindung zu den Menschen zu knüpfen. Wieder Verbindung, wieder Vertrauen aufzubauen in Menschen. Und es ist uns hier gelungen bei den Pferden, auch bei denen mit schweren Geschichten, sie wieder neugierig zu machen auf das Angebot, das Menschen für sie haben. Sie wieder neugierig zu machen, ob es sich vielleicht Spaß macht, was zu tun mit den Menschen für sich, weil wir bestimmte Qualitäten haben, die den Pferden dienen können. Und das habe ich eben gelernt, nach und nach meine Fähigkeiten, die dem Pferd dienen können, auch wirklich einzusetzen. Das heißt, mein Auge einzusetzen fürs Pferd. Wenn ich sehe, ein Pferd geht sehr verspannt über den Rücken, dann kann ich diesem Pferd anbieten, Übungen zu machen, die den Rücken entspannen. Und dann lernt das Pferd sehr schneller, ja, das tut mir gut. Der Mensch hat eine Fähigkeit, die setzt er für mich ein. Oder eben, wenn ich sehe, ein Pferd wird in der Herde immer wieder wirklich regelrecht gemobbt, dann kann ich dieses Pferd einladen, ob es nicht vielleicht Lust hat, ein bisschen was zu tun, dass es sich besser fühlt, selbstbewusster fühlt. Und dann konnte ich oft sehen, wie diese Pferde in der Herde langsam vielleicht nicht den Platz veränderten, aber sich weniger gefallen ließen, dass weniger auch einfach passierte ihnen, weil sie eine andere Ausstrahlung gewannen mit der Zeit. Und das ist das, was mir wirklich Freude macht. Aber für mich der erste Schritt ist anzuerkennen, ich als Mensch habe verdammt viel Macht über ein Pferd, selbst wenn ich es nicht im Griff habe, selbst wenn mein Pferd ein sogenanntes Problempferd ist, selbst wenn mein Pferd sich losreißt oder, dann habe ich am Ende immer noch ganz viel Macht. Denn ich könnte entscheiden, dieses Pferd zu verkaufen und ich könnte es sogar zum Schlachter geben, wenn ich wollen würde. Und ich könnte sagen, du gehst jetzt zu diesem Trainer. Und dann macht er eben mit dir diese dominanten Methoden und unterwirft dich. Das wäre, ist alles im Rahmen des Tierschutzgesetzes sozusagen und dann ist das in Ordnung. Für mich natürlich nicht, aber ich meine, für dieses Pferd könnte man nichts dagegen tun. Man kann dann eben nichts dagegen tun und das ist die Realität der Pferde. Und die anzuerkennen, hat mir geholfen, den ersten Schritt zu machen, meinen Pferden wirklich, wirklich und ehrlich den Raum frei zu machen. Und nach passieren dann immer mehr Dinge. Aber das erzähle ich schon eine Weile, das hat vielleicht dann noch Zeit für einen weiteren Podcast und vielleicht dann ja auch für ein Video, wo ich noch mal ein bisschen vielleicht auch zeigen kann, was ich meine mit diesem Raum und was ich auch meine damit, eben dem Pferd die Übung zu überlassen. Das ist übrigens etwas, wo ich sehr von meiner Macht sozusagen abgegeben habe, weil selbst bei freier Arbeit mit Pferden ist es oft ja so, dass der Mensch wirklich dann auch die Übungen vorgibt, die gemacht werden sollen und die Vorschläge ganz alleine unterbreitet. Und mir ist es da eben sehr wichtig, da den Fokus wirklich aufs Pferd zu legen und für dieses Pferd ganz individuell die Übung zu machen. Aber dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Aber ich wollte eben über dieses Machtgefälle nochmal einen Podcast machen, weil mir natürlich im Moment die Olympiade steht bevor, das heißt im Moment ist natürlich, dann geht es da auch wieder um Reitsport und im Reitsport passieren einfach sehr, sehr unschöne Dinge. Erst recht, ich habe eine Freundin, die Vollblüter hat und dadurch kriege ich dann am Rande auch immer ein bisschen was vom Rennsport mit, das ist natürlich noch viel heftiger. Und machen wir uns bewusst, dass das die Welt ist, in die Pferde hineingeboren werden. Dass Pferde in der Regel nicht in eine total harmonische, nette Umgebung geboren werden, in denen es ihnen immer gut geht und in der sie so frei wie möglich sind und auf mehreren Hektar Weide leben, sondern das ist Realität für sehr, sehr wenige Pferde. Und helfen wir alle mit, diese Realität für immer mehr Pferde wahr werden zu lassen, echt werden zu lassen, machen wir uns klar, dass sie trotzdem beschränkt sind, trotzdem eingeschränkt sind und geben wir ihnen von ein Stückchen ab. Geben wir ihnen ein Stückchen Eigenmacht wieder zurück. Geben wir ihm das nicht als Geschenk, weil das wäre irgendwie so gönnerhaft. Weil das möchte ich nicht, das bin ich nicht für meine Pferde. Ich habe einfach begriffen, dass ich ihre Welt bin. Und dass sie niemanden haben außer mir, der für sie einsteht oder der ihnen Kraft oder Macht zurückgibt freiwillig oder Raum gibt. Und also kriegen sie den von mir. Und dann fühle ich mich da nicht, als müsste ich zurückstecken oder als müsste ich aufs Reiten verzichten. Nein, ich fühle mich als jemand, der versucht, etwas wieder gut zu machen. Und zwar all die Beschränkungen, die sie haben. Ich weiß, diese Welt ist nicht so, dass die Pferde einfach frei leben könnten und dann wäre gut. Und deswegen ist es ja gut, dass sie bei mir sind und so weiter. Und ich glaube, das empfinden sie durchaus auch so. Aber in unserem Zusammensein, wenn ich mit meinen Pferden was mache, dann möchte ich eben nicht, dass sie noch weitere Beschränkungen erfahren. Dann möchte ich nicht, dass sie kein Mitspracherecht haben über Sattel oder Trense oder sonst was und dass sie einfach eine Stunde oder halbe Stunde oder dreiviertel Stunde funktionieren müssen und Schritt, Trab, Galopp und Bahnfiguren gehen müssen. Sondern ich will, dass sie dann wenigstens, wenn sie mit mir zusammen sind, Raum bekommen, gesehen werden. Dass sie einfach hinterher wissen, ich sehe dich. Ich sehe dich mit all deinen Facetten. Ich sehe auch, was ich mache und ich gebe so viel wie möglich dir. Ich versuche es dir so gut wie möglich zu machen, weil das sehe ich als meine Aufgabe an. Erst den Pferden, die in meiner Obhut sind, die wegen mir in diesen Beschränkungen leben, die wegen Menschen wie mir, teilweise tatsächlich durch mich, Einschnitte hinnehmen mussten, die verletzt wurden, einen Teil wieder zurückzugeben, damit sie wenigstens im Inneren, wenigstens auf dem Reitplatz, wenigstens beim Spaziergang mit mir so frei wie irgendwie möglich sein können. Und meine Erfahrung ist, dass die Pferde das nicht nur honorieren, sondern unglaublich kommunikativ werden, das lieben, das wirklich gut annehmen und dass daraus so viel Herrliches und ganz Wundervolles entstehen kann. Und ich freue mich darauf, in nächster Zeit noch mehr darüber zu erzählen. Bis dahin, tschüss!
So, das war's für heute auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du auch alle anderen Folgen hören möchtest, geh auf www.tierischgutverstehen.de. Dort gibt es alle bisherigen Folgen komplett kostenlos. Das war Tierisch gut verstehen, der Podcast rund um Mensch und Tier von und mit Marina Seelen. Und denk immer daran, für deine glückliche Beziehung zu deinem Tier gibt es nur zwei Experten. Also hör auf dein Tier und hör auf dein Herz. Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Marina.